übersetzt. Er setzte sein ganzes Vertrauen auf den Herrn und so fand er Gottes Anerkennung. Wir sehen hier schon etwas von der Umdeutung biblischer Zentralbegriffe, die für diese Bibeln kennzeichnend ist. Ja? Gerechtigkeit ist ein Schlüsselbegriff in der Bibel. Ja? In dem modernen, falschen, humanistischen Evangelium spielt Gerechtigkeit keine Rolle. Ja? Wie werde ich bei Gott anerkannt? Ja? Wie finde ich Zuwendung? Ja? Streicheleinheiten? Psychologie. Aber die Bibel redet eine Gerichtssprache. Die Bibel sagt, entweder bin ich ein Verdammter, ein verurteilter Sünder vor Gott, oder ich bin gerecht gesprochen. Das ist Gerichtssprache. Ja? Und ich kann das nicht einfach in eine andere Sphäre übertragen und sagen, ja, er fand Gottes Anerkennung. Ja? Das ist was völlig anderes. Ne? Das ist ein psychologischer Begriff und er hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Auch das Anrechnen, was ja nachher im Römerbrief eine zentrale Rolle spielt, ist weggefallen. Er fand, ja, wie fand er denn das auf der Straße? Ja? Das ist was völlig anderes, als dass Gott ihm das als Gerechtigkeit anrechnet. Und Glauben wird auch praktisch hier weggetilgt. Ein zentraler Begriff, wenn es um die Errettung geht, wird einfach weggelöscht. Gute Nachricht, Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Ist auch interessant, ja, wie dann diese Übertragung, die ja alle von ausgewiesenen Experten gemacht werden, wie die da plötzlich auseinandergehen. Der eine übersetzt Gerechtigkeit mit Anerkennung und der andere sagt, es ist ein Beweis deiner Treue. Ja? Das ist noch viel schlechter. Letztlich sagt es, Rettung kommt durch Werke. Wenn du treu bist, dann wirst du gerettet. Ja? Die Bibel sagt, Glaube. Und das rechnet dir Gott als Gerechtigkeit an. Ja? Ja? Und auch da, Gottes Anerkennung, das ist ein ganz anderer Begriff, eine Verfälschung. Ja? 1. Mose 22,18. Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Hoffnung für alle macht draus, alle Völker der Erde werden mich bitten, sie so zu segnen, wie ich dich segnen werde. Das alles werde ich dir geben, weil du bereit warst, meinen Willen zu tun. Also zunächst mal schon mal, die können also die biblischen Sätze völlig auseinanderreißen. Ja? Wo ein Satz in der Bibel steht, machen die drei Sätze draus. Ist kein Problem. Ja? Der Same ist ja ein Zentralbegriff, ja? Der sich durch die ganze Bibel zieht. Der Same der Frau. 1. Mose 3, 15. Die Verheißung des Messias. Der Nachkomme, der Same der Frau. Der Same, ja? Galater sagt ganz klar, nicht die Samen, sondern der Same. Da kommt es auf jedes Wort an. Ja? Und genau dieser Zentralbegriff, der auf den Messias zielt, der wird hier völlig rausgelöscht. Ja? Und dann heißt es, in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Das heißt, durch den Messias werden alle Völker gesegnet werden. Und hier wird das ganz anderes draus gemacht. Alle Völker der Erde werden mich bitten, sie so zu segnen. Das steht nirgends in der Schrift. Ja? Das ist eine völlige Verdrehung dessen und damit ist der ganze geistige Zusammenhang auf den Messias ausgetilgt. Ja? Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinem Befehl gehorcht hast. Da wird es immer fantasievoller. Ja? Die malen sich das alles aus. Ja? Davon steht nichts in der Bibel. Ja? In der Bibel steht, die Völker sollen gesegnet werden. Und die malen sich irgendeine Szene aus, wie die Leute zueinander sagen, Gott segne dich wie den Nachkommen Abraham. Auch da, die Nachkommen, ja? Es heißt der Same. Und im Galaterbrief steht, es kommt darauf an, dass es der Same heißt, weil es ist der Messias gemeint. Wir haben kein Problem zu schreiben, die Nachkommen, ja? Sprich das Volk Israel. Ja? Stimmt nicht. Ja? Ist völlig verdreht und verfälscht. Machen wir mal den nächsten Bogen drauf. Bisschen mal darüber. Ja, nächste Beispiele. Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Hoffnung für alle. Gott antwortete, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Gute Nachricht. Gott antwortete, ich bin da. Und er fügte hinzu, sagt zum Volk, der ich bin da, hat mich zu euch geschickt. Da finden wir wieder eine bösartige Verfälschung der Botschaft der Heiligen Schrift. Ich bin, der ich bin. Das ist ein erhabener Name. Das heißt, ich bin der, der von Ewigkeit existiert, der aus sich selbst existiert, der nichts braucht, um zu existieren, der vor allem ist, ja, der ewig Seiende. Das drückt die Erhabenheit Gottes aus, den Unterschied Gottes gegenüber den Menschen, wie groß er ist. Und Hoffnung für alle bringt genau das verfälschte humanistische Gottesbild der heutigen Psychochristen, sage ich mal. Ja? Ich bin euer Gott, der für euch da ist. Habt ihr nicht irgendein Bedürfnis? Ja? In diesem Sinn, so wie heute gepredigt wird, Gott ist dazu da, alle eure Bedürfnisse zu erfüllen. Ja? Das ist eine heidnische Fälschungsbotschaft. Ja? Das stimmt einfach nicht. Ja? Gott hat Ansprüche an uns. Ja, wir sind seine Geschöpfe, wir sollen ihm dienen, für ihn leben, ihm gehorchen. Ja? Das wird völlig verdreht. Ja? Es wird letztlich aus Gott ein Dienstleister gemacht für den modernen Menschen und seine Wünsche und Ansprüche. Und das ist eine bösartige Verfälschung des biblischen Gottesbildes. Ja? Und gute Nachricht hat im Grund eine sprachliche Lästerung vollbracht. Ja? Das wollen Germanisten sein und Fachleute. Aber der Ich bin da, das macht im Grund Gott lächerlich. Ja, das ist eine furchtbare Sache. Also sowas kann man überhaupt im Grund gar nicht lesen, ja, wenn man gottesfürchtig ist. Auch hier wieder ganz klare Verfälschung von Gottes Wort. Richter 19, Vers 2. Anderer Aspekt dieser Sache. Da heißt es, diese Nebenfrau aber beging Hurerei gegen ihn. Da geht es um diesen Leviten da, der ins Bergland kam und der dann da so ein furchtbares Erlebnis hatte und lief von ihm fort in das Haus ihres Vaters nach Bethlehem, Juda und blieb dort volle 4 Monate lang. Und hier lesen wir in Hoffnung für alle, doch eines Tages war die Frau wütend über ihren Mann und lief ihm weg. Sie kehrte zurück zu ihrem Vater nach Bethlehem. Und gute Nachricht, weil sie sich über ihren Mann ärgerte, lief sie ihm weg und kehrte zu ihrem Vater nach Bethlehem zurück. Ihr könnt es gerne mal nachlesen. Alle modernen Bibeln, übrigens auch die revidierte Elberfelder, haben ärgern oder wütend sein. Ja? Ich habe ja, kenne kein Hebräisch, aber ich habe Hilfsmittel, nämlich eine Bibel, in der jedes hebräische Wort mit einer Schlüsselnummer angegeben ist, welches Wort es ist und auch eine Konkordanz mit diesen geschlüsselten Worten. Und von dieser Bibel her habe ich mal nachgeschaut, jedes Vorkommen von diesem Wort, das hebräische Wort, das hier steht, und das heißt immer und an jeder Stelle Hurerei begehen. Ja, das ist ein ganz klares Wort. Es gibt ja manche hebräischen Worte, die haben verschiedene Wortbedeutungen, ja, die beide legitim sind. Durchaus. Wir haben vorher gesagt, Ruach heißt Wind oder Geist, je nachdem. Aber hier gibt es nur eine Bedeutung. An allen anderen Stellen wird es auch so übersetzt. Aber gerade an der Stelle haben interessanterweise die modernen Übersetzungen etwas ganz Wichtiges weggenommen. In der Bibel nämlich war diese Frau mit Schuld an diesem ganzen Drama. Ja, sie hatte eine Sünde begangen. Sie hatte Hurerei begangen gegen ihren Mann. Ja, und in den modernen Übersetzungen ist die Frau sozusagen reingewaschen. Ja, sie hat sich bloß geärgert über ihren Mann und das ist ja verständlich. Ne? Und wenn man da mal wegläuft, ist ja heute auch nicht mehr so arg ungewöhnlich. Das heißt, es ist im Grund eine totale Verfälschung der ganzen Geschichte. Ja, man kann eigentlich diese Geschichte nicht mehr klar auslegen, wenn man diese Bibel hat. Und es ist willkürlich. Ja? Es ist überhaupt kein Grund, warum dieses Wort an dieser Stelle anders übersetzt werden sollte als an allen anderen Stellen, wo es Hurerei begehen heißt. Ja? Das ist bewusste Verfälschung. Ja? Machen wir mal weiter, das nächste Blatt. Könnte ich vielleicht ein Glas Sprudel haben, da wäre ich dankbar dafür. Ja, ist auch gut, wunderbar. Danke. Ja. Der Begriff Gottesfurcht ist in den modernen Bibeln mehr oder weniger ausgelöscht. Lesen wir mal Sprüche 3, Vers 5 bis 7. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Hoffnung für alle, verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Das ist ein Unterschied. Erkenne ihn oder denke an ihn. Und dann halte dich nicht selbst für klug, gehorche Gott und meide das Böse. Gute Nachricht, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern setze dein Vertrauen ungeteilt auf den Herrn. Denk an ihn bei allem, was du tust. Er wird dir den richtigen Weg zeigen, das ist auch nicht dasselbe wie deine Pfade ebnen. Ja? Halte dich nicht selbst für klug und erfahren, sondern nimm den Herrn ernst. Merkt ihr etwas? In den modernen Psychobibeln will man nicht mehr sagen, fürchte den Herrn. Ja? Gottes Furcht ist, darf nicht mehr sein. Und das ist eine ernste Sache. Was sagt denn die Bibel? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und der Weisheit. Ja? Wenn es der Anfang der Erkenntnis ist, dann erkenne ich Gott gar nicht mehr richtig, wenn ich nicht weiß, dass er zu fürchten ist. Ja? Und das heißt, diese Bibeln tilgen die wahre Gotteserkenntnis weg. Ja? Auch andere Dinge, zum Beispiel der furchtgebietende Gott, ist weg. Ja? Fürchte den Herrn, gehorche Gott. Noch nicht mal die Gottesnamen werden richtig wiedergegeben. Das ist doch ein Unterschied, wenn Gott steht im Hebräischen Elohim und es ist ein anderes Wort für Gott als Yahweh oder Jehova, der Herr. Ja, das kann man nicht vermischen. Ja, wenn da einfach jemand wie Kraut und Rüben schreibt, Gott, wenn Herr steht und Herr, wenn Gott steht, dann ist er kein Übersetzer. Ja, das ist keine Bibel. Ja. Nimm den Herrn ernst. Im Grund macht auch das den Herrn lächerlich. Ja. Wenn man das so ausdrückt, ja, das ist eine solche, da wird der Herr so auf eine menschliche Ebene genommen. Ja, wenn ich jemanden nur ernst nehmen muss, dann muss ich ihm noch lange nicht gehorchen oder mich ihm unterwerfen. Ja? Da wird eine völlig andere Frömmigkeit vermittelt als in der wirklichen Bibel. Sprüche 8, Vers 22. Der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte vor aller Zeit. Diese Stelle wird ja auf Christus gedeutet, zu Recht. Von den meisten Auslegern, ja, dass hier die Weisheit Gottes, Christus, personifiziert spricht. Deswegen haben alle bibeltreuen Übersetzungen, King James, Luther, der Herr besaß mich am Anfang seines Weges, die alte Elberfelder auch. Interessanterweise, auch die revidierte Elberfelder hat so wie die modernen Übersetzungen jetzt Hoffnung für alle, der Herr schuf mich vor langer Zeit. Ich war sein erstes Werk. Noch vor allen anderen. Am Anfang hat der Herr mich geschaffen. Ich war sein erstes Werk, sagt gute Nachricht, vor allen anderen. Was bringt das? Was drückt das aus? Das bringt die Irrlehre hinein, dass Christus ein geschaffenes Wesen sei. Ja? Das sagen ja die Zeugen Jehovas zum Beispiel. Ja? Christus ist nicht Gott von Ewigkeit, sondern Christus sei angeblich ein geschaffenes Wesen. Ja? Die Gnosis, alle die Irrlehren haben das gelehrt. Ja. Wie kommt diese Übersetzung in diese Bibeln rein? Ja. Man kann unter Umständen dieses Wort manchmal auch mit Schaffen übersetzen, aber ein geistgeleiteter Übersetzer wird hier klar erkennen, dass hier die Bedeutung besaß, die richtige ist. Ja. Die wirklich übereinstimmt mit der Gesamtschrift und mit dem Sinn des Textes. Ja. Also hier wird letztlich Christus in seiner Herrlichkeit beeinträchtigt durch diese falsche Übersetzung. Sacharja 13, Vers 6. Und er wird zu ihm sagen, was sind das für Wunden in deinen Händen? Und er wird antworten, die hat man mir geschlagen im Haus meiner Lieben. Das ist ein Text, der zumindest auch auf den Messias gedeutet werden kann. Ja? Ist von manchen Auslegern so gedeutet worden. Dieser Text steht, unmittelbar danach steht dieses Wort, was klar auf Christus deutet, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Ja? Und so wie es hier steht, ist es zumindest, weckt es unser Nachdenken. Ja? Hoffnung für alle. Wenn jemand fragt, woher kommen dann die Striemen auf deiner Brust, wird er antworten, ich habe mich mit meinen Freunden geprügelt. Gute Nachricht. Und wenn man ihn auf die Striemen an seinem Leib hinweist, wird er sagen, das ist von einer Schlägerei mit meinen Zechbrüdern. Überlegt euch das mal. Ja? Das ist also in einer Weise gedeutet, wo der messianische Bezug völlig getilgt wird. Ja? Wo es im Grunde auf eine versteckte Lästerung über unseren Herrn hinausläuft. Ja? Das ist genau das, was ich gesagt habe. Übersetzer, die nicht wirklich gläubig sind, die sind verfinstert am Verstand, sie können den Herrn nicht erkennen, sie können auch den Herrn im Wort nicht erkennen. Ja? Und es gibt hunderte von Bezügen auf Christus im Alten Testament, die können wir eigentlich nur verstehen, wenn wir eine wortgetreue Übersetzung haben. Ja? Eine Übersetzung, die genau ist, die die Feinheiten mitbetont, damit diese Dinge überhaupt zum Ausdruck kommen. Und wehe uns, wenn wir da so eine lose und üble Übertragung zulassen, wie sie da geliefert wird. Ja? Das ist böse. Das ist verdorben. Ja? Wenn wir mal ins Neue Testament gehen, auch da finden sich Dinge, die uns erschrecken lassen müssen. Das heißt, nee, im Alten Testament wollte ich das noch dazu nehmen, aus dem letzten Buch. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Wunderbares Wort, das wir alle, denke ich, kennen. Für euch aber, die ihr mir die Treue gehalten habt, übersetzt Hoffnung für alle, wird an jenem Tag die Rettung kommen. Ist das das Gleiche, wie meinen Namen fürchtet? Wir müssen uns ja überlegen, das Hebräische hat ja sehr wohl Worte für Treue gehalten. Ja? Das sind einfach ganz andere Worte. Versteht ihr, wenn Gott hätte sagen wollen, für euch, die ihr mir die Treue gehalten habt, dann wäre im Hebräischen einfach was anderes gestanden. Aber wenn da steht, die ihr meinen Namen fürchtet, dann kann kein redlicher Übersetzer des Wortes Gottes schreiben, die ihr mir die Treue gehalten habt. Ja? Oder gute Nachricht, die ihr mir treu gewesen seid. Ja? Das ist eine freie Fantasie, das ist keine Übersetzung, das ist eine Verfälschung. Ja? Und die Absicht ist, den Gläubigen soll ausgetrieben werden, dass Gott zu fürchten ist. Und damit wird eine andere Frömmigkeit eingeführt, die nicht mehr biblisch ist. Ja? Gott als der Kumpel, als der Wünscheerfüller, ja? Ja? Die Charismatiker sagen Daddy, ja? Das ist, überlegt mal, das ist die Basis der modernen Frömmigkeit und das ist Lästerung, das ist ein falsches Christentum. Ja? Hier geschieht eine Änderung der Grundlagen, nicht nur irgendwelche Feinheiten. Ja? Und diese Bibeln bereiten das mit vor, sie arbeiten mit daran, dass die biblische Gottesfurcht, wir haben das vorher gehört, Eusebia heißt rechte Furcht vor Gott, rechte Verehrung Gottes, der Schlüsselbegriff, ja, mit dem das Neue Testament wahre Frömmigkeit bezeichnet, genau das soll weg. Ja? Keine wahre Gottesfurcht mehr. Ja, Neuen Testament, auch noch einige Beispiele. So dass man die Bibelstelle noch mitzieht. Und aus seiner Fülle, Johannes 1, 16, 17, haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Hoffnung für alle, aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer und immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Neues Leben. Immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segens empfangen. Merkt ihr was? Der schöne, wunderbare Begriff Gnade wird auch getilgt. Den gibt es nicht mehr in den modernen Bibeln. Ja? Ist altmodisch geworden, brauchen wir nicht. Ja? Grenzenlose Liebe ist ja ein poetisches, schönes Wort. Ja? Bloß Liebe heißt eben nicht Gnade im Griechischen, tut mir leid. Ja? Liebe ist Agape und Gnade ist Charis. Ja? Also ja, wenn ich übersetzen will, dann muss ich bitteschön bei dem bleiben, was geschrieben steht. Ja? Ich kann nicht einfach was anderes übersetzen. Ja? Und genauso der Reichtum seines Segens, auch hier wieder, wie unterschiedlich dann diese beiden freien Übertragungen dann sind, ja? Ist auch wieder was völlig anderes als das, was eigentlich steht. Ja? Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen. Ja? Die Bibel sagt nur, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Ja? Ich kann nicht einfach dazusetzen mit seinen Forderungen. Das ist eine freie Fantasie der Übersetzer. Ja? Das gehört nicht in den Bibeltext. Gott hat es nicht geschrieben. Dann kann ich es auch nicht schreiben. Ja? Gnade und Wahrheit, vergebende Liebe und Treue. Das ist nicht dasselbe. Ja? Das ist nicht dasselbe. Treue und Wahrheit ist ein Unterschied, oder? Ja? Also, wir sehen hier einfach, wie weit von dem eigentlichen Text sind diese Übertragungen abweichen. Nächste. Römer 1, 16, jetzt geht es in die Lehrbriefe. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hoffnung für alle. Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Ja? Auch hier wird wieder Entscheidendes umgedeutet. Ja? Glaube wird gelöscht. Ja? Das, was uns retten soll, wird weggenommen. Und Rettung ist immer noch was anderes wie Befreiung. Sind auch wieder im Griechischen verschiedene Worte. Ja? Rettung bedeutet Errettung aus einer hoffnungslosen Not, aus Verdammnis und Verderbnis. Befreiung, na gut, ich fühle mich unfrei, ja, ich werde befreit. Das ist oberflächlicher, das ist eingegrenzter. Und jetzt Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, heißt es in den bibeltreuen Übersetzungen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. Freie Fantasie der Übersetzer. Völlig weg von dem, was geschrieben steht. Ja? Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben, das ist etwas anderes. Die von Gott gewirkte und gegebene Gerechtigkeit, die auf dem Glaubensgrundsatz bezieht, ja? Die wird uns im Evangelium gezeigt, und zwar wozu? Damit wir sie im Glauben annehmen. Ja? So können wir das verstehen. Aber was hier gemacht wird, ist nicht nur eine Ausdeutung, eine freie Ausdeutung, sondern auch eine schlechte Ausdeutung, die den Sinn gar nicht richtig wiedergibt. Ja? Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird. Das steht nirgends da. Das kann man doch nicht einfach da reinschreiben. Ja? Das ist keine Bibel mehr, sondern das ist eine theologische Predigt von diesen Leuten. Ja? Wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Wiederum, Gerechtigkeit, dieser Schlüsselbegriff, wird gelöscht. Ja? Also wenn Luther sich in der Hoffnung für alle ausdrücken würde, wir würden ihn nicht wiedererkennen. Ja? Man könnte Luther nicht mehr verstehen. Ja? Der Mensch wird gerecht allein aus Gnaden durch den Glauben. Ja? Alle diese Begriffe fehlen in der Hoffnung für alle. Ja? Luther wäre stumm. Er könnte nichts Klares mehr sagen. Ja? Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Auch das ist unklar. Ja? In seinen Augen gerecht spricht. Und was auch noch wichtig ist, in der wortgetreuen Übersetzung kommt heraus, dass der Zorn Gottes Teil der Evangeliumsbotschaft ist. Da heißt es ja Vers 17, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Und dann 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Ja? Durch diese Parallele wird ein Stück deutlich, das Evangelium umfasst nicht nur die Rettung, sondern auch die Botschaft von Gottes Zorngericht. Das ist ja etwas, was die modernen Evangelisten alle leugnen. Ja? Von Gottes Zorngericht darf man ja nicht mehr reden. Ja? Sonst verschreckt man die Leute, sondern nur noch von Gottes Liebe und Annahme. Ja? Und in diesen Übersetzungen heißt es, Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Ja? Also das Denn, was parallel ist zum Vers 17, wird hier weggelöscht und durch einen Gegensatz ersetzt, der praktisch diesen Bezug zwischen Evangelium und Zorngericht verwischt. Ja? Kommt nicht mehr raus. Und genauso auch hier bei Neues Leben. Ja? Damit wird diese lehrmäßige Passage so umgekrempelt, dass sie nicht mehr wirklich klar verstanden und gelehrt werden kann. Nächste. Ja, dass wir vielleicht ein bisschen Frischluft haben. Ja, nochmal, ich mache es nicht mehr so ganz genau, die Gerechtigkeit Gottes, wie wir vor ihm bestehen können. Das ist ein Unterschied. Ja? Gerechtigkeit ist etwas anderes wie nur bestehen. Sogar schon im Gesetz bezeugt, ja, auch wieder eine eigenmächtige Hinzufügung der Übersetzer. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an. Wieder, Gerechtigkeit wird ersetzt durch Hilfsbegriffe, ja. Annahme bei Gott ist etwas anderes wie Gerechtigkeit. Ja? Das ist eine ganz andere geistliche Dimension. Vielleicht den nächsten Vers, dass wir nicht zu lange brauchen. Gehen wir gleich nochmal eins weiter. Ja, Ja, das wollte ich einfach nochmal auch deutlich machen. Heiliger Wandel, Heiligkeit. Sondern wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Ganz wesentliche Sachen. Der heilige Gott hat euch schließlich dazu berufen, sagt Hoffnung für alle, ganz zu ihm zu gehören. Danach richtet euer Leben aus. Heiligung wird ersetzt durch ganz zu Gott gehören. Und das ist eine ganz entscheidende Verflachung des Begriffs der Heiligkeit. Ja? Heiligkeit umfasst auch abgesondert sein für Gott. Heiligkeit umfasst aber auch innere Wesensveränderung in das Bild Gottes, in das Bild des Christus. Ja? Also Heiligung wird an verschiedenen Stellen in modernen Übersetzungen ausgelöscht. Genauso wie Gottesfurcht. Machen wir mal weiter. Stephanus voll Glaubens und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Stephanus vollbrachte öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Gute Nachricht, in der Kraft, die Gott ihm schenkte, vollbrachte Stephanus große und staunenerregende Wunder. Da ist einfach der Glaube weggelassen. Ne? Fehlt. Glaube kommt nicht mehr vor. Einfach gelöscht. Ne? Ohne irgendeine Begründung. Offenbarung. Matthäus 16, Vers 17. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hatte das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Matthäus 16, Vers 17. Hoffnung für alle. Du kannst wirklich glücklich sein, Simon, Sohn des Jona, sagte Jesus. Diese Erkenntnis hat dir mein Vater im Himmel gegeben. Von sich aus kommt ein Mensch nicht zu dieser Einsicht. Ja? Auch hier wieder völlig losgelöst von dem wirklichen Text. Und der Begriff Offenbarung, nämlich etwas Verborgenes durch Gottes souveränes Wirken enthüllen, sodass es erkannt werden kann, der ist weg. Ja? Die Erkenntnis ist gegeben worden. Ja? Das ist viel flacher als Offenbarung. Ja? Auch hier, diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Wir haben am Anfang gesagt, Gottes Wort ist deswegen so kostbar, weil es ein Offenbarungswort ist, weil Gott etwas uns Menschen dadurch zeigt, was wir sonst nie anders erkennen könnten. Ja? Und wenn dieser Begriff Offenbarung weg ist, dann fehlt uns auch das Verständnis von dem, was Gottes Wort eigentlich ist. Ja? Dann wird es verflacht. Das nächste. Machen wir ein bisschen runter. Lassen wir das mal weg. Gehen wir gleich zum Übernächsten. Wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren. Ich möchte eure Geduld auch nicht überstrapazieren, aber einen Punkt wollte ich doch noch zeigen, nämlich, müssen wir nochmal weiter weggehen. Ich will das mit der Taufe nochmal wissen. Also nur zur Ergänzung, auch solche Begriffe wie zum Beispiel Anbetung oder Demut werden gelöscht. Ja? Es gibt keine Anbetung der Jünger mehr vor ihrem Herrn. Es gibt keine Demut mehr, sondern da wird Bescheidenheit dafür gesagt oder irgendwelche anderen Begriffe. Also geistliche Wesensdinge. Aber was ich auch nochmal sichtbar machen wollte, bewusste Verfälschung der Lehre. Bewusste Verfälschung der Lehre. Taufe. 1. Korinther 12, 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle zu einem Geist getränkt worden. Hoffnung für alle. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu dem einen Leib Christi. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Ist das ein Unterschied? Ist doch eigentlich fast das Gleiche, oder? Ja? Merkt ihr den Unterschied? Die Bibel nimmt ein Verb und sie sagt, wir sind durch einen Geist in einen Leib getauft worden. Die Taufe mit dem Geist, nicht die Taufe mit dem Wasser, durch die wir in den Leib kommen. Ja? Und Hoffnung für alle macht daraus, durch die Taufe gehören wir zu dem einen Leib Christi. Ja? Das ist die Lehre des Papstes, die Taufwiedergeburtslehre, die Lehre auch der evangelischen Kirche ein Stück weit. Ja? Aber das ist eine Irrlehre, eine böse Irrlehre. Neues Leben. Einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere frei, aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zu dem Leib Christi. Ich könnte jetzt noch gute Nachricht anbieten, genau dasselbe. Ja? Ebenfalls die Taufe rettet, die Taufe bringt uns in den Leib, ja? Und das ist eine Irrlehre. Aber es geht weiter. Alle Stellen zur Taufe werden so verfälscht. Epheser 5, 26. Damit er sie heilige und sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Die Waschung mit Wasser, das ist ein anderes Wort als Taufe im Grundtext. Damit sie ihm ganz gehört, also Heiligung ist wieder gekillt, ne? Ist nur noch ganz gehören. Durch sein Wort und das, durch das Wasser der Taufe hat er sie von aller Schuld gereinigt. Ist es nicht schön? Ja? Der Pfarrer besprengt dich und du bist von aller Schuld gereinigt. Ne? Das ist doch Magie, oder? Da haben wir doch wirklich ein Sakrament, das wirksam ist. Ja? Also das ist eine ganz üble Fälschung. Ja? Da wird einfach das eine Wort, was Waschung bedeutet, vertauscht mit dem anderen Wort, was Taufe bedeutet. Und dann hat man die Schuldreinigung durch das Wasser der Taufe und neues Leben, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehören, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Ja? Selbe. Ja? Die Wassertaufe wird zu einem magisch wirksamen Sakrament und zwar durch Fälschung, durch ganz klare Verfälschung dessen, was geschrieben steht. 3. Petrus 3,21. Da ist die Rede vom Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist die Übersetzung der revidierten Schlachterbibel. Hoffnung für alle. So wie diese 8 Menschen damals, erfahrt ihr heute eure Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe soll ja nicht der Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus auferstanden ist. Ja? Knallharte Fälschung. Die Taufe rettet. Neues Leben. Das ist ein Bild für die Taufe, die euch jetzt rettet. Die Taufe ist keine körperliche Reinigung, sondern die Bitte an Gott um ein reines Gewissen. Ja? Also das ist in mehrfacher Hinsicht verdrehend und eine Widerspiegelung von der kirchlichen Irrlehre der Taufwiedergeburt. Ja? Und das ist auch die Ökumene. Ja? Was bringt denn die Ökumene? Ja? Das Sakrament der Eucharistie und das Sakrament der Taufe werden von der katholischen Kirche als die wichtigsten Sakramente angesehen, die auf jeden Fall vorhanden sein müssen, damit eine ökumenische Einheit der Christen möglich ist. Ja? Können wir mal drüber nachdenken. Ja? Hier wird jedenfalls das Sakrament der Taufe in die Bibeln hineingeschmuggelt, obwohl es in der Bibel selber nirgends zu finden ist. Können wir die nächste Folie nochmal anschauen. Auch das letzte Wort, was Bezug zur Taufe hat, wird genauso verfälscht. Kolosser 2, Vers 12. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Mal anschauen. Auch das letzte Wort, was Bezug zur Taufe hat, wird genauso verfälscht. Kolosser 2, Vers 12. Da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Ihr wurdet mit Christus begraben. Aber ihr seid auch mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden. Ja? Als ihr getauft wurdet, seid ihr mit Christus begraben worden und durch die Taufe seid ihr auch mit ihm zusammen auferweckt worden. Das stimmt überhaupt nicht, ja? Die Bibel sagt, in ihm seid ihr auch auferweckt worden, in Christus nämlich, nicht durch die Taufe. Ja? Das ist also eine Fehlübersetzung und gleichzeitig wieder eine Deutung auf die Wassertaufe, ja? Die letztlich im Zusammenhang mit den anderen Stellen lückenlos die falsche Sakramentenlehre beweisen soll. Ja, hier sehen wir also, dass auch von der Lehre her Verfälschung geschieht in den modernen Bibeln. Und das möchte ich noch einmal unterstreichen. Das ganz Entscheidende, was da auch passiert ist, ist, dass zentrale Begriffe der biblischen Lehre, Gnade, Rechtfertigung, Gerechtigkeit, Glaube, Errettung, Heil, die werden weggetilgt, entweder völlig oder weitgehend. Und das bedeutet, die Christen, die das lesen, die haben überhaupt kein Gerüst mehr, um einen biblischen Glauben zu entwickeln. Und wenn man mit einer solchen Bibel, wenn ich jetzt so eine Bibel hätte und müsste mit einem Jesuiten drüber reden, was die Unterschiede zwischen meiner Überzeugung von Errettung sind und seiner, dann könnte ich ihm nichts sagen. Ja? Dann wären wir uns völlig einig. Ja? Dann sage ich, ja, ich will bei Gott angenommen sein, weil ich vertraue. Dann sagt er, wunderbar, das wollen wir doch auch alle. Ja? Versteht ihr? Es gibt keine lehrmäßige Abgrenzung mehr, weil es keine Lehre mehr gibt. Ja? Weil Gerechtigkeit weg ist, Gnade weg ist, Glaube weg ist. Ja? Aber wir haben dafür die rettende Taufe. Ja gut, warum sollen wir dann nicht in die Ökumene gehen? Ich spitze das jetzt mal zu, aber überlegt euch mal, ja, diese Bibel nehmen der gläubigen Christenheit das Rüstzeug weg, das Schwert des Geistes, die Erkenntnis der Lehre, der gesunden Lehre der Schrift und ersetzen es durch vage Wolkenformulierungen, wo jeder Ökumeniker und jeder Katholik und jeder nicht wiedergeborene Namenschrist unterschreiben kann. Ja? Und dann nimm noch dazu, Heiligung geht weg, Gottesfurcht geht weg, ja, wird nicht mehr erkannt. Damit haben wir praktisch eine Bibel, die genau dem Abfall und der geistlichen Verderbnis in der heutigen Christenheit entspricht und den auch vorwärts treibt. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir eine Bibel, die eben von dem wahren Wortlaut der Heiligen Schrift, der inspirierten göttlichen Botschaft so weit weggeht, dass die meisten geistlichen Einsichten überhaupt nicht mehr vermittelt werden. Und wenn, dann nur noch in einer ganz stark verfälschten und runter reduzierten Form. Ja? Und das ist im Grund eine ganz, ganz gefährliche Sache für uns, weil wir gerade in dieser letzten Zeit letztlich da unseres entscheidenden Rüstzeugs für den Glaubenskampf und für den Wandel in Treue beraubt werden sollen. Und schaut, das ist auch ein Problem, wenn man sagt, na gut, für die jungen Leute und für die Ungläubigen können wir das doch wenigstens nehmen. Später können sie ja mal eine andere Bibel nehmen. Ja? Das ist eine Falle des Teufels. Wisst ihr, was für ein Eindruck der erste Eindruck macht? Es ist im Grund eine Gedankenlosigkeit und ein großer Raub, wenn wir unseren Kindern eine Hoffnung für alle in die Hand drücken, statt einer wortgetreuen Bibel. Weil der erste Eindruck zählt. Ja? Unsere Kinder zum Beispiel, wenn die irgendeinen Kalenderspruch lesen von der guten Nachricht oder Hoffnung für alle, dann sagen die, ja, sag mal, was ist denn das Komisches? Ja? Das klingt überhaupt nicht wie die Bibel. Ja? Wenn sie jetzt mit Hoffnung für alle aufgebracht worden wären und sie würden einen Text in der Lutherbibel lesen, dann würden sie genau umgekehrt sagen, was ist denn das für was Seltsames? Ja? Das ist doch nicht die Bibel. Versteht ihr? Das, was mich prägt, wenn ich von diesen oberflächlichen verfälschten Bibeln geprägt bin, dann finde ich nur noch durch ein Wunder Gottes zu einer getreuen Bibelübersetzung. Wenn ich aber von vornherein diese wortgetreuen Übersetzungen gewöhnt bin, dann werde ich innerlich gewarnt werden. Und es ist interessant, wie unsere Kinder das zum Teil erkennen. Ja? Das ist doch verfälscht. Ja? Das merken kleine Kinder. Ja? 10 Jahren können die schon sagen, das kann es nicht sein. Ja? Aber nur wenn sie das Urbild, eine bibeltreue Bibel, eine wortgetreue Bibel als erstes kennengelernt haben, von Kind an. Ja? Das ist ganz wichtig, gebt diese Bibel niemals den Jugendlichen und den Kindern. Ja? Es ist Arbeit, sich in die Schrift hineinzuarbeiten. Ja? Und ich bin auch dagegen, dass man sagt, lest es nebenher als Verständnishilfe. Das ist keine Verständnishilfe. Wenn wir eine Verständnishilfe brauchen, dann lest den Kommentar von William MacDonald. Ja? Dann lest einen echten Kommentar. Da ist nämlich Bibelwort und menschliche Auslegung getrennt. In diesen Bibeln ist sie hoffnungslos durcheinander gemischt, dass niemand mehr erkennen kann, was steht geschrieben, sondern nur noch, was interpretiert mir der Theologe XY. Ja? Und damit kann ich nicht leben. Das ist auch kein Fundament, sondern was ganz Wackeliges. Ja? Weil jeder Theologe interpretiert es anders, haben wir auch gesehen. Ja? Die Ausdeutungen weichen zum Teil sehr stark dann voneinander ab. Ja? Also diese Sache ist gefährlich. Und auch ist wichtig, diese Übersetzungen sind nicht geeignet für Evangelisation. Warum nicht? Weil hier nicht mehr Gottes inspiriertes Wort drin steht, sondern Menschenworte, menschliche Ausdeutung. Aber die Bibel sagt ganz klar, nicht Menschenwort hat die Kraft, neues Leben zu zeugen aus Gott, sondern das Wort Gottes ist der Same. Ja? Also wenn ich will, dass Menschen sich klar bekehren, dann muss ich ihnen eine wortgetreue Bibel geben, auch wenn die vielleicht schwerer verständlich scheint, damit sie wirklich den unverfälschten Samen bekommen. Ja? Wenn ich will, dass es wirklich eine gute Ernte gibt, dann muss ich gucken, dass es ein einwandfreier Same ist und nicht irgendeine Fälschung oder irgendein Kruscht. Ja? Dann kann ich keine gute Ernte erwarten. Ja? Der Same muss gut sein, der muss echt sein. Und das bedeutet, Ich darf solche Bibeln auch nicht Ungläubigen weitergeben. Ja? Ich möchte noch einmal betonen, diese Bibeln ordnen sich ein in die moderne Abfallsentwicklung der Christenheit. Ja? Letztlich steckt hinter diesen Bibeln, auch das möchte ich nochmal sagen, nicht mehr die biblische Lehre von der Verbalinspiration, von der wörtlichen Eingebung der Schrift, sondern die liberaltheologisch verfälschte Lehre von der Gedankeninspiration. Ja? Es gibt ungläubige Theologen, die haben gesagt, ach, Gott hat nur die Gedanken eingegeben und die Worte waren den Leuten selber überlassen, wie sie niedergeschrieben haben. Ja? Und dann kann man natürlich sagen, ja gut, wenn die Worte zufällig waren und gar nicht von Gott gegeben, dann kann ich auch meine eigenen Worte nehmen, um die Gedanken Gottes auszudrücken. Und das ist genau das, was diese Bibeln tun. Ja? Es leugnet die Verbalinspiration und es wird auch die Menschen von der Beachtung des Wortes in seiner präzisen Kraft und Genauigkeit wegbringen zu vagen religiösen Gedanken, die so oder so formuliert werden können. Und jeder liest sich das raus, was er gerne möchte. Und die nächsten Bibeln werden mit Sicherheit, da wird, denke ich, schon dran gearbeitet im Untergrund, zum Beispiel auch feministisches Gedankengut bringen. Ja, ja, das gibt es ja schon so, diese Bemühungen, geschlechtsneutrale Wörter für Gott zu nehmen, damit es nicht mehr männlich aussieht. Und lauter solche Perversitäten des Zeitgeistes. Diese Bibeln kommen ja in einer rasanten Folge raus. Ja, in Amerika haben wir schon so 12, 14, 16, 18 solche modernen Bibeln. Ja, bei uns sind sie noch ein bisschen dahinterher, aber sie kommen. Ja, und es wird nicht aufhören. Und irgendwann mal steht dann in 1. Korinther 14 auch nicht mehr die Frau schweige in der Gemeinde, sondern vielleicht nur noch die Frau soll nur noch Sinnvolles in der Gemeinde reden oder wie auch immer. Ja, ja natürlich. Ja, weil man will ja letztlich das hören und irgendwann mal wird man das schon so weit biegen. Weil wenn die Leute erstmal genügend solche Bibeln gelesen haben, wissen sie ja gar nicht mehr, was in der echten Bibel drinsteht. Da kann man ihnen alles erzählen. Ja? Und dann sagt er, das klingt für mich schöner, dann nehme ich die Bibel. Ja? So ist es heute. Ja? Wenn mir das nicht gefällt, das Gebot in der Bibel, dann gehorche ich nicht, sondern sorge ich mir eine andere Bibel, wo es ein bisschen schwammiger ausgedrückt wird. Dann kann ich besser damit leben. Und diese Tendenz wird wachsen. Ja, weil die genau in unsere Zeit hineinkommt. Und deswegen müssen wir aufpassen, diese Bibeln bahnen den Weg für Irrlehre und Ökumene. Diese Bibeln machen Gottes Wort menschenzentriert statt Gott ausgerichtet. Ja? Und das ist genau der Trend auch der heutigen modernen Predigt. Ja? Das ist genau das, was letztlich die Christenheit verdirbt und was letztlich uns in Not bringt. Und deshalb möchte ich von ganzem Herzen warnen vor diesen Bibeln. Ich kann euch nur ermutigen, wenn ihr es noch nicht glauben wollt, nehmt euch 100 andere Bibelstellen und vergleicht mal ganz genau so eine wortgetreue Übersetzung mit diesen Übertragungen. Ich könnte die Beispiele vervielfältigen. Ja? Ich werde auch noch mehr zusammentragen, aber es ist eine mühsame Arbeit und es kommt, das Ergebnis wird nicht anders. Ja? Es ist Verfälschung. Es ist zum Teil bewusste Verfälschung, das kann man gar nicht anders erklären. Und es ist eine willkürliche Verdrehung von Gottes Wort, die unseren Glauben bedroht in der Substanz. Wenn wir diese Bibel lesen, statt den bibeltreuen, wortgetreuen, dann sind wir beraubte und verkaufte Leute. Und so sollten wir auch andere warnen und auch gerade den jungen Leuten, die jungen Leute ermutigen, bibeltreue, gesunde Bibeln in die Hand zu nehmen, damit ihr Glaube noch in gesunder Weise überhaupt entstehen kann und dann auch wachsen kann. Ja? Dazu möchte ich ermutigen, und möchte jetzt auch schließen mit einem Gebet noch. Dann können wir vielleicht noch ein paar Fragen beantworten, wer noch möchte. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du über deinem Wort wachst, dass du dein Wort gegeben hast, damit es sündige Menschen von der Finsternis zum Licht ruft, dass es uns Gläubige reinigt und läutert, ermuntert und belehrt, stärkt im Glauben und wachsen lässt. Danke, dass du auch in all der Verwirrung und Verführung dieser letzten Zeit doch noch Gnade geschenkt hast, dass es wortgetreue und gesunde Bibelübersetzungen geben darf. Danke, dass du in deiner Güte auch darüber wachst, dass die Gemeinde dein Wort auch weiterhin haben kann. Aber du siehst auch, dass wir manchmal nicht wachsam genug sind und dass manche Entwicklungen sich eingeschlichen haben, wo dein Wort wirklich verfälscht wird. Gib doch Gnade, dass es noch viele Menschen erkennen, viele junge Menschen auch vor allen Dingen, die heute so gerne diese leicht lesbaren Bibeln den wortgetreuen Übersetzungen vorziehen. Gib da ein Aufwachen auch bei den Verantwortlichen in den Gemeinden, bei den Jugendmitarbeitern, bei den Ältesten. Gib doch Gnade, dass noch viele erkennen, wie wichtig es ist, wortgetreue und gesunde Übersetzungen in der Gemeindearbeit und auch im persönlichen Leben zu haben. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du diesen Schaden wirklich wehrst, diese Verführung wehrst, die sich da ausbreitet, und dass du Gnade schenkst in deinem Volk, eine Bewegung hin zu deinem Wort, auch weg von aller Trägheit und Faulheit, das Wort zu lesen und zu studieren, wo wir uns alle auch mit schuldig machen. Herr, dass wir mit größerem Eifer in dein Wort eindringen und auch die tieferen Lehren und Wahrheiten deines Wortes zu erforschen suchen. Gib doch dazu Gnade und hilf, dass wirklich auch diese Warnbotschaft noch ausgebreitet werden kann. Dorthin, wo Menschen noch arglos solche Bibelübersetzungen ernst nehmen und benutzen. Wir danken dir, dass wir mit deiner Gnade und mit deiner Treue rechnen dürfen. Amen.
Amen.
Verständnishilfe oder Vernebelung von Gottes Wort. Ja, es gibt eine ganze Anzahl von Übersetzungen, die in den letzten Jahrzehnten herausgekommen sind, die den Anspruch erheben, dass sie die Bibel verständlicher, besser, leichter lesbar darbieten als die herkömmlichen überlieferten Bibelübersetzungen. Und die Frage ist dieser Anspruch gerechtfertigt? Die Frage ist, bekommen wir durch diese modernen Bibeln wirklich ein tieferes und besseres Verständnis von Gottes Wort? Oder wird hier etwas weggenommen von dem, was Gottes Wort eigentlich aussagt? Ich möchte noch mal kurz sagen, wie ich selber zu diesem Thema gekommen bin. Ich bin ja von Beruf Verlagslektor, habe Deutsch und Englisch studiert und durfte dann nach meiner Bekehrung, nach einigen Jahren, durch die Führung des Herrn mitarbeiten an der Revision der Schlachterbibel. Und da durfte ich dann 7 Jahre lang an Gottes Wort arbeiten. Und es war mir ein großer Segen und eine große Bereicherung. Zu dieser Arbeit gehörte auch, dass viele, viele Bibelstellen mit vielen Bibelübersetzungen gegenverglichen wurden. Wir haben also bei der Arbeit im Neuen Testament, ich habe auch Griechisch dann gelernt, konnte also die Übersetzung dann auch selber etwas nachprüfen anhand der Lexika, und wir haben dann aber auch die King James Bibel zum Beispiel, die Luther Bibel, die alte Elberfelder Bibel regelmäßig verglichen, einfach auf der Suche nach dem besten Ausdruck, der besten Übersetzung. Wir haben auch noch andere, zum Teil französische Bibeln mitverglichen, andere Sprachen, und so bekommt man ein gewisses Gespür auch für Übersetzung. Und vor diesem Hintergrund war es mir dann auch nochmal wichtig, mich etwas genauer mit diesen modernen Bibelübersetzungen zu beschäftigen. Dann habe ich etwas getan, was wir meistens nicht tun, dass ich nämlich einmal ganz bewusst im Neuen Testament und im Alten Testament eine ganze Anzahl von Bibelstellen geprüft habe anhand einer wortgetreuen Übersetzung und dann verglichen habe, was sagt Gute Nachricht, Hoffnung für alle und die entsprechenden anderen freien, modernen Übertragungen dazu. Und das hat mir auch in manchem noch einmal die Augen geöffnet, dass hier schwerwiegende Veränderungen vorkommen. Und darüber wollen wir heute Abend miteinander uns etwas genauer auseinandersetzen und informieren. Ich möchte am Anfang aber erst einmal noch mal auf das zu sprechen kommen, was auch schon in dem ersten Lied zum Ausdruck kam. Wie wichtig und kostbar nämlich die Bibel, Gottes Wort, für uns Gläubige eigentlich ist. Ich denke, sie ist uns lieb und kostbar, aber vielleicht ist es ganz gut, dass wir uns das nochmal vor Augen halten, was eigentlich den überaus großen Wert dieser Bibel ausmacht. Und ich denke, etwas ganz, ganz Wesentliches ist, dass die Bibel ein Offenbarungswort Gottes ist. Ein Wort, durch das der lebendige Gott sich selbst offenbar macht, erkennbar macht. Das ist ja die Tragik und das Schreckliche des menschlichen Sündenfalls, des Sündenelends des Menschen, dass er den lebendigen Gott nicht mehr erkennen kann, dass er von ihm entfremdet und getrennt ist in Finsternis, sagt die Bibel. Und Gott ist in einem Licht, und zwar in einem unzugänglichen Licht. Da kann niemand hingehen. Und die Bibel sagt, jeder, der Gott sehen würde, würde sofort sterben. Das ist unsere menschliche Natur, unsere gefallene Sündennatur. Und so können wir den lebendigen Gott nicht erkennen. Wir wüssten nichts von Gott, außer dem, was uns in der Schöpfung geoffenbart ist, wenn wir nicht die Bibel hätten. Und die Bibel ist deshalb so kostbar, weil sie nicht ein Menschenwort ist, irgendein menschlicher Erlebnisbericht. Das habe ich mit Gott erlebt. Ja, da wird man skeptisch, wenn man mal so ein paar solche Erlebnisberichte gelesen hat und gesehen hat, was so dahinter steht. Da kann man nur sagen, nee, also auf so einem Sumpf möchte ich kein Haus bauen. Ja, sondern die Bibel ist deshalb so kostbar, weil hier Gott selbst geredet hat. Unfehlbare Worte von göttlicher Autorität. Niedergeschrieben von menschlichen Werkzeugen, aber geredet von dem lebendigen Gott selbst. Das ist der überragende Wert der Bibel. Sie ist Licht mitten in der Finsternis, sie ist Wahrheit mitten in der Lüge und in der Unwissenheit, und sie ist ein ewiges und ewig gültiges Wort, weil Gott selber es eingegeben hat. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist ein Grundsatz, der uns dazu leiten sollte, die Bibel über alles wertzuschätzen und zu sehen, dass Gott uns da ein ganz, ganz kostbares Geschenk gemacht hat. Ein anderer Punkt ist, dass die Bibel ein lebendiges Wort ist. Das Wort des Lebens, so sagt es die Bibel selber. Sie ist lebendig und kräftig, schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Petrus sagt zu dem Herrn Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist auch so kostbar. Ich habe viele Bücher gelesen, auch bevor ich gläubig wurde. Konfuzius, Buddha, Zen-buddhistische Meditationen, irgendwelches religiöses Zeug. Und es war so wirr, so widersprüchlich. Und es hat meine Seele in der Finsternis gelassen, im Dunkeln. Hat alle Fragen unbeantwortet gelassen. Es kamen eher noch andere Fragen dazu. Aber die Bibel ist ein Wort, das geistliches Leben geben kann. Ein Wort, in dem dieses Leben bezeugt wird. Und dieses Leben ist ja eine Person, der Herr Jesus Christus selbst. Und durch das Lesen der Bibel können wir, wenn wir diese Worte im Glauben annehmen, ewiges Leben bekommen. Kein anderes Buch kann uns das geben, was die Bibel uns gibt. Die Bibel ist der Same, das Wort Gottes, der Same der Wiedergeburt. Ohne dieses Wort Gottes ist biblische Wiedergeburt im strengen Sinn eigentlich nicht möglich. Und für uns Gläubige ist die Bibel auch deshalb so kostbar, weil sie die verbindliche Leitlinie für unser ganzes Denken und Leben sein sollte. Ich sage es sein sollte. Ja, ich glaube, wir sind uns bewusst, das ist es immer nur annäherungsweise. Da mangelt es uns sehr. Aber eigentlich hat Gott uns die Bibel gegeben, damit wir unsere Gesinnung erneuern lassen, entsprechend seinem Wort. Und damit wir auch handeln, entsprechend seinem Wort. Sie ist eine Handlungsanleitung, nicht nur ein schönes Buch, was uns Gedanken über Gott und die Welt mitteilt, sondern wir sollen die Bibel leben. Und das alles führt uns dazu, dass wir, denke ich, auch uns bewusst machen sollten, dass eine Bibelübersetzung, eine Bibelausgabe auch etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Schaut, wenn uns etwas ganz wertvoll ist. Wenn wir zum Beispiel einen technischen Apparat für unsere Arbeit brauchen, von dem wir genau wissen, von diesem Apparat hängt letztlich die Arbeit ab, die ich tue. Ob sie gut ist oder schlecht, dann werde ich doch sehr genau darauf achten, dass dieser Apparat präzise funktioniert, dass er der bestmögliche ist und dass er wirklich gute Ergebnisse bringt. Ja? Und eine Bibelübersetzung müssen wir im Grund auch ein Stück prüfen und sehen, ist sie wirklich eine getreue Wiedergabe der Originalworte. Ja? Denn nur dann kann sie den Zweck erfüllen, zu dem wir sie gebrauchen wollen, nämlich uns zu erbauen und uns die Gedanken Gottes zuverlässig mitzuteilen. Ich denke, es ist jedem von uns bewusst, dass also diese Bibeln, ich habe auch die revidierte Schlachterbibel in der Hand, dass alle Bibeln, die wir als Deutsche eigentlich lesen, Übersetzungen sind. Ja? Gott hat sein Wort gegeben in menschlicher Sprache, aber nicht in Deutsch. Gott hat sein Wort gegeben in Hebräisch und Aramäisch im Alten Testament und in Griechisch im Neuen Testament. Das sind für uns Fremdsprachen. Ne? Die meisten von uns werden kein Griechisch können. Und wenn, dann Neugriechisch und nicht Altgriechisch. Ja? Aber Tatsache ist, dass Gott selber in seiner Weisheit diese beiden Sprachen ausgesucht hat, um sein Wort zu verewigen, um es auf ewig den Menschen zu offenbaren. Das Hebräische ist ja die Sprache des Volkes Israel, des heiligen Gottesvolkes des alten Bundes. Und Hebräisch ist die Sprache, in der die ganze Offenbarung von 1. Mose bis Malachi im Wesentlichen niedergeschrieben ist. Griechisch war damals die Weltsprache des Römischen Reiches zu der Zeit, wo der Herr Jesus gelebt hat. Die Apostel und Jünger haben mit Sicherheit alle auch Griechisch gekonnt. Palästina, Israel war ja damals eine römische Provinz. Und wer Handel treiben wollte, wer mit den Heiden und mit den Römern irgendwie in Berührung kam, und es war seit der Generation so, die haben einfach Griechisch lernen müssen. Ja, also Griechisch war eine Sprache, die auch in Israel damals gesprochen wurde. Und diese Ursprachen sind die Grundlage der Offenbarung Gottes. Ja? In diesen Ursprachen wurden uns Handschriften überliefert, getreu überliefert über Jahrhunderte. Und als in den Jahrhunderten in der Reformation und danach die Gläubigen, die wahren Gläubigen, das Wort Gottes wieder in die Volkssprachen übersetzt haben, und auch davor, am Anfang, als die katholische Kirche noch nicht diese Machtherrschaft hatte, da wurden im Zug der Verkündigung des Evangeliums Bibelausgaben aus diesen beiden Ursprachen in verschiedene Sprachen übersetzt. Zum Beispiel ins Syrische, ins Altlateinische, in verschiedene andere Sprachen, Gotisch, Wulfila-Bibel ist vielleicht noch manchen ein Begriff, ja. Und dann später eben auch Deutsch, Englisch, Französisch, ja. Die ganzen bekannten Bibeln, die Lutherbibel in der Reformationszeit, sie sind Übersetzungen aus dem Hebräischen Alten Testament und aus dem Griechischen Neuen Testament. Und ich denke, es ist auch ganz klar, wenn diese Übertragung des Sinnes und der Worte aus der griechischen Sprache zum Beispiel in die deutsche Sprache, wenn die nachlässig oder schlecht oder falsch geschieht, dann passiert Schaden. Ich denke, die meisten von uns mussten schon mal in der Schule irgendeinen Fremdsprachentext übersetzen. Manchmal haben wir vielleicht auch schon mal eine Gebrauchsanleitung gelesen, die irgendwo aus Japan kam und wo dann das Deutsch nicht so ganz treffend war, ja, wo man gedacht hat, na, also irgendwas stimmt da nicht. Ja, und das erinnert uns dran, dass Übersetzen und Übersetzen nicht dasselbe ist. Ja, ich habe da einen Originaltext und wenn ich versuchen will, den Sinn in ein richtiges Deutsch zu bringen, dann brauche ich dazu wirklich in diesem Fall die Leitung des Heiligen Geistes, auch ein gründliches Wissen um die Sprachen, und das ist nicht selbstverständlich, dass das Ergebnis den Sinn voll wiedergibt. Ja? Und deshalb ist für uns auch wichtig, als Gemeinde insgesamt, dass wir erkennen, was ist eigentlich eine zutreffende, gute, zuverlässige Übertragung und Übersetzung der inspirierten Urtextworte und wo ist in der Übersetzung womöglich ein geistlicher Mangel, ein Schaden drin oder zumindest Nachlässigkeit und Schwäche. Ja? Weil das ist ganz klar, wenn ich zum Beispiel bei meiner Arbeit, wenn ich ein Haus baue und ich habe einen Meterstab, in dem die Zentimeter falsch angegeben sind, der vielleicht insgesamt 5 Zentimeter zu kurz ist, dann passt mein ganzes Haus nicht. Ja? Wenn mein Maßstab nicht stimmt, dann stimmt alles nicht. Ja? Wenn ich ein defektes Werkzeug habe, mit dem ich was herstellen soll, dann kriege ich auch defekte Produkte. Und deshalb ist es so wichtig, auch bei uns, dass wir uns Gedanken darüber machen, was muss eigentlich eine bibeltreue, eine gute Übersetzung für Eigenschaften haben. Wie sollte eine gute Bibelübersetzung aussehen? Einfach mal so, uns da Gedanken drüber machen. Da gibt es von der Bibel her durchaus auch selber Maßstäbe. Ja? Mein ein Punkt, da werde ich heute jetzt nicht näher drauf eingehen, ist das eigentlich der erste, dass eine bibeltreue Übersetzung den von Gott bewahrten und bestätigten Grundtext zur Grundlage haben soll und nicht irgendwelche textkritischen Veränderungen beinhalten sollte. Ja? Es ist so, dass die Reformatoren eigentlich den überlieferten, von Gott überlieferten Text des Neuen und des Alten Testaments im Glauben einfach angenommen haben, so wie sie ihn auch vorgefunden haben. Es gab also gedruckte Ausgaben des hebräischen Alten Testaments von Rabbinern, gedruckt und zusammengestellt, und es gab auch dann eine gedruckte Ausgabe des griechischen Neuen Testaments, und sie haben einfach im Vertrauen Gott gedankt und haben diese Ausgaben benutzt als zuverlässige Überlieferung des Textes. Und später sind unter dem Einfluss der kritischen Wissenschaft da Veränderungen reingekommen. Ja, da gab es dann Forscher, die gesagt haben, ja, im Alten Testament, da stimmen bestimmte Sachen nicht, da müssen wir spekulieren und vielleicht noch Veränderungen reinbringen, wie das anders heißen könnte. Ja, zum Beispiel in der Züricher Bibel, die ich als meine erste Bibel hatte, gibt es extrem viele Stellen im Alten Testament, wo praktisch irgendwelche Ungläubigen Wissenschaftler gesagt haben, da stimmt der hebräische Text nicht so, wie er überliefert ist, da nehmen wir einfach einen eigenen Text, da erfinden wir was selber, was da gestanden haben könnte. Ja? Deswegen ist diese Bibel zum Beispiel absolut nicht zu empfehlen, ja? Weil sie die Fantasieprodukte von menschlichen Wissenschaftlern enthält an vielen Stellen anstatt dem überlieferten Bibelwort. Ja? Ähnlich ist es auch im Neuen Testament passiert unter dem Einfluss der modernen Bibelkritik, und deswegen muss man einfach auch sehen, ist es wirklich der von Gott bestätigte, bewahrte Text oder sind da Einmischungen von kritischen Wissenschaftlern dabei? Der zweite Schritt ist, und das ist, denke ich, ganz klar aus diesen Punkten, die wir vorher gesehen haben, wie wichtig Gottes Wort ist, dass die von Gott inspirierten Grundtextworte möglichst genau und zutreffend wiedergegeben werden müssen von einer guten Bibelübersetzung. Ja? Wenn ich da also meiner Fantasie freien Raum lasse und nehme einfach ganz andere Worte, die eigentlich mit dem, was Gott ausdrücken wollte, gar nichts zu tun haben, dann kann das irgendwo nicht uns genügen, wenn wir wirklich Gottes Wort ernst nehmen, wenn wir auch die Lehre von der Inspiration ernst nehmen. Ja? Die Bibel lehrt ja, dass nicht nur Gott irgendwelche vagen Gedanken inspiriert hat, sondern die Bibel zeigt, Gott hat jedes einzelne Wort, das niedergeschrieben wurde, durch seinen Geist gegeben. Ja? Wenn da also zum Beispiel statt Liebe Gnade steht, dann kann man nicht einfach Liebe schreiben, weil Gnade und Liebe sind zwei verschiedene Begriffe in der Bibel. Ja? Jedes hat sein hebräisches und griechisches Wort. Und wenn Gott Gnade sagt, meint er Gnade. Wenn er Liebe sagt, meint er Liebe. Ja? Wenn Gott zurechtweisen sagt, meint er zurechtweisen. Wenn er ermutigen sagt, meint er ermutigen. Ich kann das nicht durcheinander würfeln und einfach was anderes draus machen. Ja? Also es muss eine wortgetreue Übersetzung sein. Wenn ich wirklich glaube, dass Gott die Worte der Heiligen Schrift inspiriert hat. Ja? Mich interessieren ja nicht die Gedanken des Übersetzers. Ja? Der ist unerheblich, das ist ein Mensch, ein irrtumsfähiger Mensch. Sondern mich interessieren die Gedanken Gottes, wie Gott sein Wort gegeben hat. Ja? Ich habe also auch mal ein Bibelstudium gemacht, einfach mal in einer Konkordanz zu dem Begriff Wort und Worte nachgeschlagen. Ich rate euch das mal, das zu tun, einfach zu sehen, wo überall zum Beispiel die Bibel sagt, schreibe die Worte auf, die ich dir gesagt habe. Nicht nur die Gedanken oder die Absätze, sondern die Worte. Ja? Wo es darum geht, jedes einzelne Wort hat Gewicht. Ja, nicht nur irgendwie, ha, der Spur nach wird es schon stimmen. Ja? Versteht ihr, wenn ein König zum Beispiel ein Edikt rausgibt, ein Erlass, der politisch von großer Wichtigkeit ist, zum Beispiel für eine Kolonie, der Freispruch und Privilegien
für die Bürger einer Kolonie. Ja? Da reicht es nicht aus, wenn der Bote sagt, übrigens, der König hat euch freigelassen und ihr habt eine Menge Vorrechte. Ja? Sondern werden die sagen, Moment mal, wie lautet dieses Edikt? Das ist ja jetzt die Grundlage unserer zukünftigen Existenz. Was steht da genau drin? Was garantiert uns der König? Wie hat er das ausgerückt, dass wir frei sein sollen? Oder? Ja? Im Rechtswesen, ja, da wird sich niemand mit einer dynamisch äquivalenten Übersetzung, mit einer freien Übertragung von einem Vertrag begnügen, sondern der sagt, Moment mal, wo sind die Klauseln hier? Ich will genau wissen, was ist hier Sache. Ja? Aber bei der Bibel meinen manche Leute, es genügt, wenn man so die vagen Gedankengänge so ungefähr darstellt. Ja? Die genauen Worte sind nicht so wichtig. Versteht ihr? Wenn wir bibeltreu sein wollen, wenn wir an die Verbalinspiration, so heißt der Begriff, die wörtliche Eingebung der Schrift glauben, dann will ich jedes Wort getreu übersetzt haben. Ja? Wortgetreu heißt nicht immer, dass man wirklich jedes einzelne Wort ganz genauso wiedergeben kann, wie es zum Beispiel im Hebräischen steht. Das hängt zum Beispiel damit zusammen, dass die Sprache, die Grammatik des Hebräischen sich vom Deutschen doch ein wenig unterscheidet. Ja? Im Hebräischen kann man zum Beispiel einen Satz bilden ohne Verb. Ja? Da kann man vielleicht zwei oder drei Hauptwörter finden und da ist einfach kein Verb dabei. Das muss man sich ergänzen. Sowas geht im Deutschen schlecht. Ja, das hat Martin Buber mal versucht in einer seiner Bibelübersetzungen, aber die ist auch nicht so besonders gut lesbar und verständlich für die meisten. Ja? Also das heißt, ich muss manchmal schon sinngemäß Dinge ergänzen, damit es überhaupt ein verständliches Deutsch wird. Ja? Ich muss manchmal auch ein hebräisches Wort mit zwei deutschen Wörtern wiedergeben. Das ist unvermeidlich manchmal. Ja? Aber für einen redlichen, bibeltreuen Übersetzer, der wird es nur dann tun, wenn es wirklich nicht anders geht. Und er wird trotzdem sich bemühen, die gegebenen Worte des Grundtextes so getreu und genau wie möglich wiederzugeben. Ja? Also Wortgetreue heißt nicht eins zu eins mechanische Wortwiedergabe, sondern Wortgetreue bedeutet, dass die Worte möglichst genau wiedergegeben werden, dass der Sinn rüberkommt, der gemeint ist, und dass eben aber auch grammatikalischen Unterschieden Rechnung getragen wird zwischen der Ausgangssprache und der deutschen Endsprache, in die es reingebracht werden muss. Ja, also so muss man das schon ein bisschen differenzieren. Es gibt ein paar extrem scheinbar wortgetreue oder konkordante Übersetzungen, so nennt man das auch, wie die Dabar-Übersetzung und die sogenannte Konkordante, die sind scheingenau. Ja? Die sind in Wirklichkeit gar nicht genau, sondern sind außerdem noch von der Allversöhnungslehre, von der falschen Lehre geprägt, sodass sie sogar irreführen in manchen Fällen. Ja? Und es ist zum Beispiel auch so, dass dasselbe Wort im Hebräischen manchmal durchaus unterschiedlich übersetzt werden muss. Ja? Ruach zum Beispiel heißt sowohl Wind als auch Geist. Ja? Man kann nicht immer Geist übersetzen, man kann natürlich auch nicht immer Wind übersetzen. Man muss also sehen, vom Textzusammenhang her, wie muss ich das übersetzen. Ja, also da muss man schon als Übersetzer etwas unterscheiden. Ja, und trotzdem muss ich so nah wie irgend möglich an dem Grundtextwort, dem hebräischen und griechischen, inspirierten, von Gott gegebenen Wort bleiben. Sonst mache ich mich einer Eigenmächtigkeit schuldig. Ja, dass ich meine eigenen Gedanken, meine Ausdeutung weitergebe anstatt des Wortes Gottes. Ja? Dem untergeordnet ist noch ein weiterer Maßstab ganz sicher wichtig, ja? Nämlich, dass im Rahmen der Wortgetreue eine Bibelübersetzung auch möglichst klar verständlich sein sollte und den Sinn des inspirierten Originals so gut wie möglich wiedergeben sollte. Ja? Es gibt durchaus Dinge, wo der Sinn zum Beispiel unnötig verdunkelt wird. Ja? Man muss also schon forschen und fragen, wie hat Gott das gemeint, wie sind diese Worte auszudeuten und zu verstehen, die im Grundtext gegeben sind. Ja? Ein Beispiel jetzt aus der Revision der Schlachterbibel oder zwei, zum Beispiel im Jakobusbrief gibt es eine Stelle, wo es heißt, praktisch, ich lese die mal, in Jakobus 5 über Hiob. Da heißt es, siehe, Jakobus 5, Vers 11, siehe, wir preisen glückselig, welche standhaft ausharren, von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört, Und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Da haben also viele wortgetreue Übersetzungen das Ende des Herrn. Ihr habt das Ende des Herrn gesehen. Ja? Und das ist genau, wie es im Griechischen ausgedrückt wird, nur dass der Genitiv, der Westfall im Griechischen mehr ausdrücken kann als im Deutschen. Ja? Die Liebe Gottes kann im Griechischen heißen die Liebe zu Gott oder die Liebe, die Gott selber hat. Ja? Im Deutschen versteht man eigentlich nur drunter die Liebe, die Gott selber hat. Ja? Das Ende des Herrn, unmittelbar versteht man im Deutschen am ehesten drunter das Ende, das der Herr genommen hat. Das wäre also sein Tod am Kreuz jetzt in dem Fall. Ja? Aber hier ist gemeint das Ende, das der Herr dem Hiob bereitet hat. Ja? Und da waren wir zum Beispiel in der Schlachterbibel so frei, im Text genau das hinzuschreiben, ja? Weil es hier ziemlich eindeutig ist, dass es so heißen muss. Wir haben aber in der Fußnote das Wörtliche auch geschrieben. Ja? Also das ist zum Beispiel so ein Bereich, wo man sagen kann, Verständlichkeit ist hier einfach wichtig. Und ich will doch, dass die Menschen auch diese Dinge klar verstehen, die da ausgedrückt sind, und dass nicht Missverständnisse aufkommen. Ja? Ein anderer Begriff, den wir zum Beispiel geändert haben, wir waren da sehr sparsam, ist der Begriff Gottseligkeit. Den kennen viele wahrscheinlich aus ihren Bibelübersetzungen. Und ich weiß nicht, wer da das Richtige mal drunter verstanden hat. Ja? Ich habe immer gedacht, das ist irgend so ein schönes religiöses Gefühl, muss das sein. Ja? Gottseligkeit. Tatsache ist aber, dass also im Grundtext dort Eusebia steht und das heißt eigentlich rechte Furcht oder rechte Verehrung Gottes. Ja? Das ist also ein ganz anderer Begriff. Früher hat man gesagt Frömmigkeit. Das war, hat es getroffen. Ja? Also Gottseligkeit heißt eigentlich Gottesfurcht oder rechte Gottesverehrung. Ja? Das ist ausgedrückt dabei. Und das ist nicht ganz unwichtig. Und deswegen haben wir uns da entschlossen, diesem üblichen Begriff nicht zu folgen. Ja? Genauso zum Beispiel, wenn bei Luther alt steht, dass ihr selig werdet, statt gerettet werdet, ja, das haben wir auch geändert. Ja, weil wir gesagt haben, das verdunkelt heute dem Menschen, was gemeint ist, ja. Errettung ist was anderes als Seligkeit in dem, was der Mensch heute versteht, ja. Also da gibt es schon Bereiche, wo man Verständlichkeit erhöhen kann, ohne dass man die biblischen Grundbegriffe und die inspirierten Worte verändert, ja. Glaube bleibt Glaube. Buße bleibt Buße. Ja? Gottesfurcht bleibt Gottesfurcht. Aber ob man sagt, sie stritten wider Jerusalem oder sie kämpften gegen Jerusalem, damit ist keine Substanz verloren. Ja? Da waren wir zum Beispiel so frei und haben in etwas verständlicheres Deutsch übertragen. Ja? Also diese Zielsetzung ist ganz klar der Wortgetreue untergeordnet. Ich möchte nochmal betonen, wirkliches Verständnis der Schrift geschieht nicht durch glatte deutsche, moderndeutsche Formulierung, sondern Verständnis der Heiligen Schrift kann nur der Heilige Geist wirken. Sind wir uns darüber im Klaren? Die Bibel ist ein unverständliches Buch für den Ungläubigen. Sie muss es auch immer bleiben, solange sie Bibel ist, weil es ist Gottes Wort. Und der Mensch ist von Natur Gott entfremdet. Erstmal wird er mit dem nichts anfangen können, er wird Anstoß nehmen. Aber dann durch Gottes Gnade, wenn Gottes Geist an ihm wirkt, dann kriegt er Licht. Und dann erkennt er dieses Wort, auch wenn vielleicht für ihn manches erstmal schwer verständlich ist. Also Verständlichkeit ist nicht alles, aber in einem gewissen Rahmen ist sie sicher auch eine Anforderung. Und dann möchte ich noch eines nennen, das finde ich auch sehr wichtig, ja? Nämlich eine bibeltreue Übersetzung sollte ausschließlich von wiedergeborenen, gottesfürchtigen, in der Lehre gesunden Gläubigen geschrieben und revidiert und überarbeitet sein. Ich denke, das muss uns klar sein, was das bedeutet. Die Bibel sagt ganz klar, 1. Korinther 2, dass der natürliche Mensch nichts von den Dingen Gottes versteht. Jemand, der nicht wiedergeboren ist, der von mir aus ein bibelkritischer Professor ist, ein Theologieprofessor, der hat mit einer Bibelübersetzung nichts verloren, die an Gläubige gerichtet ist. Ja? Was sagt die Bibel? 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und das heißt, es kann die größte Koryphäe, der beste Experte in Hebräisch sein, der wird nie das Alte Testament richtig übersetzen können für Gläubige. weil er ist ja verfinstert an seinem Verstand. Er kann das nicht richtig treffen, was Gott ausdrücken wollte. Ja? Dem kann ich nie vertrauen. Ja? Eine Übersetzung, die von einem Ungläubigen gemacht wurde. Dasselbe gilt aber auch für Revisionen. Und da kommen wir schon in einen Bereich, wo es ernst wird. Ja? Wir wissen, dass die Lutherbibel eine wirklich hervorragende Übersetzung ist, die Gott vielfältig gebraucht hat zum Segen von Gottes Volk. Aber ich denke, wir wissen auch, dass zum Beispiel die Lutherbibel seit 1956 und 1984 in den Revisionen getragen wurde, überwiegend, wenn nicht ausschließlich, von ungläubigen Theologieprofessoren. Ja, wenn man sich mal die Liste der Revisoren so anschaut, in bestimmten Ausgaben ist es dann so mit abgedruckt, ne? Ja, da sind zwar viele erleuchtete Wissenschaftler und was weiß ich, Koryphäen dabei, aber Gläubige trifft man da, sieht man da nicht sehr viele dabei, ja. Das heißt, da haben plötzlich durch die Verderbnis der Kirche Leute an Gottes Wort mitgewirkt, die verfinstert waren an ihrem Verstand. Ja, die eigentlich da gar keinen Auftrag von Gott dazu hatten und die eigentlich nichts konnten, als die Bibel im Grunde in ihrer Qualität zu verschlechtern. Ja, geistlich gesprochen. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der ist auch wichtig. Die Züricher Bibel zum Beispiel, ja, die ich hier vorher genannt habe, die ist durch liberaltheologischen Einfluss schwerstens geschädigt. Die ursprüngliche Züricher Bibel war eine hervorragende geistliche Übersetzung. Ja? Bis vor 1931 war das ein hervorragendes Werk. Ja? War zum Beispiel die Bibel der Täufer. Ja? Die alte Froschauer Bibel. Ja? Und genauso müssen wir zum Teil auch sagen, selbst bei der revidierten Elberfelder sind gewisse liberaltheologische Tendenzen in der Revision auch da, wo die alte Elberfelder wirklich von gläubigen, gottesfürchtigen Männern übersetzt worden ist, ja, finden wir bei der revidierten Elberfelder ganz bestimmte verkehrte Einflüsse. Ja. Daraus erklärlich, dass zum Beispiel der Brockhaus Verlag, der Ulrich Brockhaus ist Doktor der Theologie gewesen und andere auch, die haben theologischen Einfluss in ihrem Denken schon gehabt und haben schon jahrelang die Bibelkritik in ihrem Verlag geduldet, schon vor der revidierten Elberfelder. Ja. Das Ergebnis zum Beispiel, ein Lackmustest für Bibelkritik ist ja Jesaja 7,14. Ja, das kann man jedem mal raten, dass er das, die Stelle immer aufschlägt bei einer Bibel. Ja, die Liberaltheologen sagen, es muss heißen, eine junge Frau wird schwanger werden. Ja, das ist das Wunderzeichen, das Gott gibt, dass eine junge Frau schwanger wird. Ja, also das kann ja schon gar nicht stimmen, ja, wenn man im Grunde seinen Verstand als Gläubiger da mal etwas einsteigt. Die bibeltreuen Übersetzungen haben immer gelesen, die Jungfrau wird schwanger werden. Und so heißt es auch im Hebräischen, glasklar. Ja, ich habe das Wort mal untersucht an allen Stellen, wo es im Alten Testament vorkommt. Das heißt Jungfrau. Ja, ja, in den modernen Übersetzungen, ökumenische Einheitsübersetzung und auch Hoffnung für alle, gute Nachricht, steht ganz klar, die junge Frau wird schwanger werden. Ja, da merkt man den liberaltheologischen Einfluss. In der revidierten Elberfelder steht es aber in der Fußnote. In den Text ist es noch nicht gekommen. Aber die Fußnote, die Kenner wissen das, ja, die zeigt, dass da liberale Theologie mit am Werk war. Leider. Traurig, aber es ist so. Ja. Also wir müssen einfach sehen, sind die Erben von den guten, vorzüglichen Bibelübersetzungen auch noch geistlich gewesen? Haben die auch noch geleitet durch den Geist Gottes gearbeitet? Oder waren die ungläubig? Das müssen wir beachten bei einer Bibel. Ja, ich möchte weitergehen und möchte einfach etwas sagen zu diesen modernen Bibelübersetzungen. Ja, die werden uns heute angepriesen, in mehrfacher Hinsicht. Sie sollen besser verständlich sein, sie sind leichter lesbar, sie sind besonders gut geeignet für die Jugend, sie sind besonders gut geeignet für die Weitergabe an Ungläubige. Ja, und eigentlich sollte jeder sie lesen als Verständnishilfe. So ungefähr wird das beworben. Nur zur Geschichte. 1967 kam das erste Mal, wenn ich es richtig weiß, das Neue Testament in heutigem Deutsch heraus. Ja, später Gute Nachricht Bibel. Interessanterweise war diese Bibel von vornherein total ökumenisch und liberaltheologisch ausgerichtet. Ja, herausgegeben von der Deutschen Bibelgesellschaft, die selber liberaltheologisch ist, also die Verwalter von Luthers Erbe und von Kahnsteins Erbe, das waren noch alles Gläubige, ne? Die Vorläufer, Württembergische Bibelgesellschaft, fing auch im Pietismus an und ist in der Bibelkritik geendet. Ja. Diese Leute haben also diese Bibel in heutigem Deutsch herausgebracht, parallel zu einer englisch-amerikanischen Bibel, Today's English Version. Ja, das kam also, diese ganzen Anstöße kamen aus Amerika. Das ist auch nicht unbedingt ein Qualitätsmerkmal. Ja. Alle möglichen geistlichen Verderbnisse fangen in Amerika an und kommen in einer Zeitverzögerung von 10 bis 15 Jahren zu uns rüber auf den Kontinent. Ja. Die zweite Ausgabe, angelehnt an die amerikanische Living Bible, war Hoffnung für alle im Brunnenverlag. Das ist wohl die unter gläubigen Christen am weitesten verbreitete Ausgabe. Ja. Das war interessanterweise auch die erste Ausgabe, die ein amerikanisches Copyright hatte. Und das ist das Zeichen dafür, dass die Leute nicht aus dem Urtext übersetzt haben, wie das eigentlich bei jeder Übersetzung sein muss, sondern aus dem Englischen übersetzt haben. Ja? Das ist also eine Übersetzung einer Übersetzung. Ja? Und wenn man sich das mal vorstellt, das muss schlechter sein. Ja? Also auch, ich komme ja aus dem Verlagswesen, ja, wenn also ein Roman, der ursprünglich auf Französisch geschrieben wurde, aus dem Englischen übersetzt würde, statt aus dem Französischen, dann würde jeder Verleger sagen, das ist Pfusch. Ja? Sowas kannst du doch nicht anbieten. Ja? Weil das ganz klar ist, mit jedem Übersetzungsvorgang steigt die Zahl der Unklarheiten und der Übersetzungsfehler. Und wenn ich aus einer Übersetzung übersetze, dann wird es nicht mehr genau. Ja? Also das war praktisch das erste Mal, dass also eine Bibelübersetzung nicht aus dem Grundtext übersetzt wurde, sondern aus dem Englischen. Ja? Und das wurde aber auch kaschiert. Man hat immer noch gesagt, nach dem Grundtext. Ja? Aber das Copyright zeigt ganz klar, sie haben den englischen Originaltext zur Grundlage gehabt. Sonst hätten sie das nicht brauchen, das Copyright dazu setzen. Ja? Also auch da sind am Anfang ganz klar liberal-theologische Dinge mit drin gewesen. Zum Beispiel ist es echt interessant, es heißt praktisch, statt in Epheser 1, Vers 7, da heißt es ja, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, da hat Hoffnung für alle ursprünglich, denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir erlöst. Die Liberaltheologen sagen, das Blut muss weg. Ja? Blut wird gedeutet nur als ein symbolischer Ausdruck für Sterben. Und die Empfehlung der Leute, die diese neuen Übersetzungen angeleiert haben, die Theoretiker im Hintergrund, war, lasst das Blut weg, redet nur noch vom Sterben. Ja, und das muss uns warnen. Ja. Das Blut Jesu Christi spielt eine entscheidende Rolle. Wir müssen bloß den Hebräerbrief anschauen. Ja. Wer das durch Sterben ersetzt, das ist ein Hammer. Ja. Das ist eine wirklich ernste Verfälschung. Ja. Später hat man das Blut wieder reingeflickt. Ja, weil diese ganzen Übersetzungen stießen auf die Kritik der bibeltreuen Christen und man hatte großes Interesse. Durch sein Blut, da hat Hoffnung für alle ursprünglich, denn durch das Sterben Jesu am Kreuz sind wir erlöst. Die Liberaltheologen sagen, das Blut muss weg. Ja? Blut wird gedeutet nur als ein symbolischer Ausdruck für Sterben und die Empfehlung der Leute, die diese neuen Übersetzungen angeleiert haben, die Theoretiker im Hintergrund, war, lasst das Blut weg, redet nur noch vom Sterben. Ja? Und das muss uns warnen. Ja? Das Blut Jesu Christi spielt eine entscheidende Rolle. Wir müssen bloß den Hebräerbrief anschauen. Ja, wer das durch Sterben ersetzt, das ist ein Hammer. Ja, das ist eine wirklich ernste Verfälschung. Ja. Später hat man das Blut wieder reingeflickt. Ja, weil diese ganzen Übersetzungen stießen auf die Kritik der bibeltreuen Christen und man hatte großes Interesse, diese Übersetzungen im Kreis der biblischen Gläubigen zu verbreiten. Wir werden dann noch drauf kommen, warum. Also hat man manche Übertreibungen, in Anführungsstrichen, manche Schärfen des Anfangs weggelassen. Am Anfang war die Gute Nachricht Bibel im Alten Testament nur auszugsweise. Ja? Die haben gesagt, auch bestimmte Passagen vom Alten Testament für Namenslisten, das lassen wir einfach weg, das interessiert doch eh keinen Bibelleser. Ja? Wir machen die Bibel ein bisschen kürzer und besser lesbar. Ja? Und das stieß dann auch auf Kritik, dann hat man das auch wieder etwas reformiert, sodass die Bibel sozusagen für Gläubige akzeptabler war. 1985 kam die neue Genfer Übersetzung dazu, von der Genfer Bibelgesellschaft, ja, aus demselben Verlag wie die Schlachterbibel, aber ich kann sie absolut nicht empfehlen. Ja, sie ist auch nach diesem modernen Übertragungsprinzip der freien Übersetzung gemacht und nicht wortgetreu. Schließlich 2002 Neues Leben bei Hensler rausgekommen. Man merkt, so allmählich wird es auch zu einem Geschäft, das Ganze. Ja? Jeder größere Verlag meint, er muss da auch so eine freie Übertragung rausbringen, ja, und noch irgendein von diesem wachsenden Markt ein bisschen was mitnehmen, ja. Also es wird immer mehr. Ja? Diese modernen Übertragungen haben aber bei den gläubigen Christen leider, muss man sagen, auch immer mehr Interesse gefunden und Zuspruch gefunden und sind nicht mehr in derselben Weise abgelehnt worden, wie das am Anfang noch ziemlich deutlich der Fall war. Sondern heute finden viele nichts mehr dabei, das nebenher auch mal zu lesen oder es den Kindern zu schenken oder in der Kinderstunde einzusetzen. Solche Dinge kommen immer öfters vor. Ja? Und auch gerade im evangelistischen Bereich haben auch früher klar bibeltreue Verlage, auch wie zum Beispiel der Dillenburger Verlag, ja, die haben auch schon die Hoffnung für alle da eingesetzt. Ne? Das ist, man merkt einfach, dass das bröckelt, die Kritik an diesen Bibeln. Vielleicht wollen wir erst noch den Grundsatz, den Ansatz dieser Bibeln uns anschauen, bevor ich einige Beispiele bringe, wie jetzt eigentlich diese Bibeln das Wort Gottes übersetzen. Der Grundgedanke der dynamischen Gleichwertigkeit oder Äquivalenz oder der kommunikativen Bibelübersetzung kann man vielleicht so zusammenfassen. Der Grundgedanke ist, Gott hat bestimmte Gedanken gehabt, die hat er zu seiner Zeit dem Volk Israel in einer kulturell relevanten, also in einer den Kulturumständen entsprechenden Sprache mitgeteilt. Und wir, die Übersetzer, haben jetzt die Aufgabe, die Gedanken rauszufiltern und sie den heutigen Menschen in einer heute bedeutungsvollen und kulturell passenden Weise neu mitzuteilen. Ja? Also die Bindung ans Wort wird gestrichen. Wichtig ist nur noch, erfasse den Gedanken und drücke ihn in deinen eigenen Worten so aus, dass beim Leser dieselbe Botschaft ankommt, die damals war. Ja? Und das ist der Grundansatz. Das heißt, weg von der Wortorientierung hin zu einem möglichst flüssigen, glatten deutschen Ausdruck, wo nur noch die ungefähren Gedanken des Bibelwortes mit drin sein sollen. Ja? Also eine ganz qualitativ völlig andere Freiheit in der Formulierung. Also praktisch nimm die Bibel und formuliere sie völlig neu. Ja? Und genau so ist es auch. Ja? Wenn wir sowas lesen, das kommt ja immer wieder vor, dann denke ich jetzt, ja, was ist das? Ist das Mose? Ist das Psalmen? Ist das Jesaja? Keine Ahnung. Ja? So, wenn man da verschiedene Sätze aus der guten Nachricht liest, man weiß einfach nicht, wo steht es. Ja? Wenn ich das von mir aus in der alten Elberfelder oder in der Schlachter lese, weiß ich ganz genau, aha, ja, Psalm 23. Ja? Aber das geht nicht mehr in diesen Übersetzungen. Ja? Ich habe aus der NGÜ mal eine Passage gehört, ich habe echt gedacht, ist das jetzt Epheser oder Hebräer oder was ist das eigentlich? Ja? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ja? Ist so verfremdet dem eigentlichen wörtlichen Ausdruck, dass man nicht mehr weiß, wo man eigentlich dran ist. Ja? Das ist also diese Freiheit und der Ansatz ist, im Mittelpunkt steht der Mensch, im Mittelpunkt steht der Leser. Ihm muss alles so gut wie möglich aufbereitet werden, damit er es glatt schlucken kann. Ja? Die ursprünglichen Bibelübersetzer, die hatten Gott im Mittelpunkt ihres Denkens. Sie haben gewusst, Gott teilt sich mit und meine Aufgabe ist, diese Mitteilung so getreu und genau wie möglich wiederzugeben, damit Gott an den Herzen wirken kann durch sein Wort. Ja? Und die modernen Leute sagen, ja, da ist eine Botschaft, die liegt mir vor, die ist unverständlich geworden, das stimmt schon mal nicht. Ja? Jetzt muss ich gucken, wie kann ich diese Botschaft möglichst verständlich machen. Ja? So ungefähr wie der Werbemanager, der da das Konzept vom Konzern, von der Konzernleitung bekommt und sagt, aha, das ist das neue Produkt und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das dem Kunden möglichst glatt und schön einen Geschmack dran wecke und es ihm gefällig mache. Ja? Aber so kann man mit Gottes Botschaft nicht umgehen. Ja? Der Ansatz macht den Übersetzer zum großen Guru. Der Übersetzer soll nämlich etwas leisten, was er gar nicht kann. Er soll herausfinden, nach diesen Gedanken, wie die Botschaft auf die ursprünglichen Hebräer gewirkt hätte. Und dann soll er praktisch mit seinen eigenen Worten dieselbe Wirkung beim heutigen Leser wieder hervorbringen. Ja, das ist also zumindest in der Theorie der Ansatz. Ja. Der Übersetzer ist derjenige, der sozusagen das Bibelwort vorkaut den Lesern. Ja. So wie manche Vögel die Nahrung selber fressen und zerkauen, dann würgen sie wieder raus und geben es ihren Jungen, damit die nicht kauen müssen. Ja. Aber so kann man mit der Bibel auch nicht umgehen. Ja. Eine vorgekaute und vorverdaute Bibel nach den Gedanken der Übersetzer ist nicht mehr das Wort Gottes in Reinheit. Ja, sondern da ist etwas eingeflossen, nämlich das Unverständnis, Vorverständnis, theologische Lehrverständnis derer, die jetzt das alles umgemodelt haben. Ja? Also das ist dieser Ansatz, nimm die angebliche Essenz der Botschaft, die Worte sind egal, und übersetze es in die heutige Kultur, so wie du es meinst. Ja? Und deshalb ist die Ablösung von den inspirierten Worten, deswegen erkennen wir meistens solche Bibeltexte nicht mehr wieder, wenn wir die altvertrauten Bibelübersetzungen gewohnt sind, wo steht es eigentlich, ja? Weil es so verfremdet ist. Und diesen Ansatz wollen wir uns jetzt auch mal in der Praxis anschauen. Wie sieht das aus? Ich habe einfach mal ein paar Texte, vielleicht kannst du mir helfen, die Dinge aufzulegen, ein paar Texte genommen, in der revidierten Schlachter und dann Hoffnung für alle und irgendwelche anderen ausgewählten freien Übersetzungen verglichen. Man könnte also die Zahl der Beispiele verzehnfachen, aber wir haben jetzt schon ein bisschen Probleme mit der Zeit. 1. Mose 15,1 Nach diesen Begebenheiten erging das Wort des Herrn an Abraham in einer Offenbarung: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. So steht es geschrieben. Was macht Hoffnung für alle daraus? Danach redete der Herr zu Abraham in einer Vision. Hab keine Angst, Abraham, ich selbst beschütze dich, ich werde dich auch reich belohnen. Gute Nachricht, einige Zeit danach erging das Wort des Herrn an Abraham und er empfing eine Offenbarung. Der Herr sagte zu ihm, hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz, du sollst reich belohnt werden. Ja, fällt euch was auf. Es ist ein Unterschied. Ich bin dein Lohn und du sollst belohnt werden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ja, wir können manchen Lohn empfangen, aber wenn der Herr sich selber schenkt zum Lohn, das ist doch, ja, das ist überhaupt kein Vergleich. Ja? Das ist eine so überwältigende Offenbarung, eine solche Botschaft. Gott sagt, ich selber will dein Lohn sein. Ja? So wie Gott später zu den Leviten sagt, ihr habt kein Erbe im Land Israel. Ich selbst bin euer Erbteil. Waren die da ärmer dran als die anderen Stämme? Nö, die waren reicher. Sie hatten Vorrechte. Ja? Also es ist ein Riesenunterschied, ob Gott Abrahams Lohn selber ist, oder ob Gott ihm Lohn gibt, viele Schafe, ne? Oder Wohlstand oder was auch immer. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? 1. Mose 15,6 Und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Hoffnung für alle, Abraham nahm dieses Versprechen ernst. Das ist also die neue Frage.